Da diese Auswahl Kampf bedeutete, konnte Agave sie akzeptieren. Sie widersprach nicht den Regeln der Fremen. Er sagte, »Wie Sie befehlen, Milady, mit welcher Unterstützung kann ich rechnen?«
»Regeln Sie das mit Siam. Ich kann Ihnen nicht viele Topter für die Suche versprechen, weil sie anderweitig gebraucht werden, aber Sie werden genügend Kämpfer bekommen. Stilgar hat seine eigene Ehre beschmutzt. Es werden sich viele finden, die sich Ihnen mit Freude anschließen werden.«
»Ich werde sogleich aufbrechen, Milady.«
»Warten Sie!«
Aaliyah musterte ihn einen Augenblick lang und dachte darüber nach, wen sie entbehren konnte, um dieses unbekümmerte Kind zu überwachen. Man würde ihn zumindest so lange im Auge behalten müssen, bis er sich selbst genügend qualifiziert hatte. Sie ja würde wissen, wer dazu am besten geeignet war. »Soll ich noch nicht gehen, Milady?«
»Warten Sie noch. Es wird unerlässlich sein, dass wir, was unseren Plan mit Stilgar angeht, noch ein längeres und tiefgreifenderes Gespräch führen.«
Sie berührte ihre Wange mit der Hand.
»Ich werde nicht weinen, bevor Sie meine Rache ausgeführt haben. Geben Sie mir noch ein paar Minuten, um mich zu sammeln.«
Sie ließ die Hand sinken.
»Eine meiner Dienerinnen wird Ihnen den Weg zeigen.«
Sie machte ein unmerkliches Handzeichen in Richtung auf eine ihrer Vertrauten und flüsterte Chalus, ihrer neuen Kammerzofe, zu.
»Waschen und parfümieren Sie ihn, bevor Sie ihn in meine Räume bringen. Er riecht nach Wurm.«
»Ja, Herrin.«
Aaliyah wandte sich ab, täuschte schluchzend den Kummer vor, den sie nicht fühlte, und floh in ihre Privaträume. Dort angekommen, knallte sie die Schlafzimmertür hinter sich zu und stampfte wütend mit dem Fuß auf.
»Dieser verdammte Duncan! Was hat er damit angerichtet?«
Sie spürte deutlich die unterschwellige Provokation seiner Tat. Er hatte Jarvit getötet und damit Stilgar herausgefordert. Und das bedeutete, dass er alles über Jarvit und sie gewusst hatte. Die ganze Angelegenheit musste als Botschaft Duncan Idahos gewertet werden. Als eine letzte Geste.
Er sei verdammt. Verdammt, verdammt.
Stilgar war zu den Rebellen übergelaufen. Und Ghanima mit ihm. Irulan auch.
Verdammt sollen sie alle sein.
Ihr stampfender Fuß machte plötzlich eine schmerzende Bekanntschaft mit einem Stück Metall. Der unerwartete Schmerz entlockte ihr einen Schrei, und als sie nach unten schaute, stellte sie fest, dass sie auf eine Metallschnalle getreten war, deren Spitze sich leicht in ihr Fleisch gebohrt hatte. Aaliyah riss sie heraus, betrachtete sie und erstarrte. Es handelte sich um eine altmodische Gürtelschnalle aus Silber und Platin, wie sie die Männer getragen hatten, die ihren Dienst zur Zufriedenheit des Herzogs Leto von Caladan erfüllten. Sie waren auf diese Weise von ihm belohnt worden. Sie selbst hatte Duncan die Schnalle mehrere Male tragen sehen. Und hier hatte er sie zurückgelassen. Aaliyahs Finger umklammerten das Fundstück mit nervösen Bewegungen. Idaho musste sie hier zurückgelassen haben, als... Tränen überströmten ihr Gesicht, entgegen allen Regeln, denen eine Fremen unterworfen war. Ihr Mund verzerrte sich zu einer erstarrten Grimasse. Und gleichzeitig spürte sie, wie die Schlacht in ihrem Schädel von Neuem begann. Sie spürte es in den Fingerspitzen und den Zehen, merkte, dass sie zu zwei verschiedenen Personen wurde. Eine beobachtete mit Erstaunen die Windungen der anderen, die sich in einem apathischen Schmerzenszustand befand. Die Tränen liefen jetzt hemmungslos über Aaliyahs Wangen. Und die erstaunte Person in ihr fragte mit einem schmutzigen Grinsen.
»Wer wird schon weinen? Ja, wer wird denn Grund zum Weinen haben? Wer weint denn da?«
Aber nichts hemmte ihre Tränen. Sie fühlte einen flammenden Schmerz, der beinahe ihre Brust zerriss, und taumelte auf das Bett zu. Immer noch fragte die Stimme in ihrem Kopf in unverhohlenem Erstaunen.
»Aber wer wird denn weinen? Wer wird denn weinen?«
Mit diesen Handlungen entließ sich Leto II. Selbst aus der natürlichen Erbfolge. Er tat dies mit Besonnenheit und sagte, »Die Unabhängigkeit erfordert es.« Beide Zwillinge blickten über das Bedürfnis, das Erinnerungsvermögen als Abschätzungsprozess zu sehen, hinaus, was für sie den Weg ebnete, die Trennung von ihren menschlichen Vorfahren zu veranlassen. Aber es blieb Leto II. Allein überlassen, die Kühnheit zu zeigen und zu erkennen, dass eine wirkliche Schöpfung von ihrem Schöpfer unabhängig ist. Er weigerte sich, die evolutionäre Reihenfolge wieder einzusetzen und sagte, auch das würde mich weiter und weiter von der Menschheit entfernen, denn er sah die in ihr liegenden Folgen. dass es kein wirklich in sich geschlossenes System im Leben gibt. Die heilige Metamorphose von Harek al-Adar.
Das wimmelnde Insektenleben im Sand hinter dem gebrochenen Quanat ließ die Vögel prächtig gedeihen. Papageien, Elstern und Eichelhäher. Dies hier war eine Jedida gewesen, das neueste der neuen Dörfer, das man auf einem Basaltuntergrund errichtet hatte. Jetzt war es verlassen. Ghanima, die die Morgenstunden dazu benutzte, sich mit der Umgebung vertraut zu machen, entdeckte eine Bewegung und sah eine gestreifte Eidechse. Es hatte hier auch einen Wüstenspecht gegeben, wie sie an seinem verlassenen Nest erkannte. Die Lehmwälle, die das Dorf umgaben, erinnerten sie an einen Siege, aber das, was sie umgab, war wirklich nur eine Ansammlung niedriger Mauern aus Lehmziegeln, die man mit pflanzlichem Leben versehen hatte, um die Dünen zurückzuhalten. Das Dorf lag inmitten der Tankeruft, 600 Kilometer südlich der Shihaya-Erhebung. Die Abwesenheit der Menschen hatte dazu geführt, dass der Siege allmählich wieder der Wüste zum Opfer fiel. Der zerrende Wind löste seine Wände auf, die Pflanzen starben, die gesamte Ansiedlung zeigte unter den brennenden Strahlen der Sonne schon die ersten Risse. Und dennoch erhielt der jenseits des Quanats liegende Sand Feuchtigkeit, was darauf zurückzuführen war, dass die Windfalle noch immer funktionierte. In den Monaten seit ihrem Aufbruch von Tabr waren die Flüchtlinge durch viele solcher Orte gekommen, die unter der Gewalteinwirkung des Wüstendämons unbewohnbar geworden waren. Ghanima glaubte allerdings nicht an seine Existenz, obwohl sie die Tatsache der rätselhaften Zerstörungen nicht in Abrede stellen konnte. Gelegentlich hatten sie Botschaften von den Niederlassungen im Norden durch Begegnungen mit Gewürzjägern erhalten. Einige Topter, man sagte es seien nicht mehr als 6, sollten unterwegs sein, um nach Stilgar zu suchen. Aber Arrakis war groß, und seine Wüsten benahmen sich gegenüber jenen, die auf der Flucht waren, stets freundlich. Den Berichten zufolge hatten diese Topter den Auftrag, Stilgars Gruppe zu finden. Sie wurden von dem ehemaligen Tabriten Buer Agarvis geleitet, der des Öfteren auch andere Verpflichtungen zu erledigen hatte und deshalb seine Suche wegen einer Rückkehr nach Arrakeen unterbrechen musste. Die Rebellen sagten, es finden weniger Kämpfe zwischen ihnen und Alia statt. Die Angriffe des Wüstendämons hätten dazu geführt, dass sowohl die Männer Alias als auch die der Naibs in erster Linie um ihre eigene Sicherheit besorgt waren. Selbst die Schmuggler waren erheblich getroffen worden. Jetzt, hieß es, seien sie dabei, die Wüste zu durchkämmen, weil sie sich den Preis verdienen wollten, der auf Stilgars Kopf ausgesetzt war.